Heute erfahrt ihr richtig, richtig spannende Insights zu unserem brasilianischen Kaffee, vor allem zu unserem Rohkaffee. Dazu haben wir den Timo eingeladen. Let's go! Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem ganz speziellen Gast. Und zwar ist heute der Timo da von Petunia. Und der Timo importiert unseren Kaffee aus Brasilien. Ich mache das Interview heute alleine. Der Fabi ist zwar mit dabei, aber das Interview mache in dem Fall ich. Genau, Timo, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch.
Oder schön, dass ihr da seid. Deine Frau ist ja auch mitgekommen.
Genau.
Ja, genau. Wir wollen heute einfach so ein bisschen mit dir quatschen. Woher kommt der Kaffee und was sind auch so ein bisschen die Themen in Brasilien aktuell? Vielleicht auch so zur Herkunft vom Kaffee, dass du da so ein bisschen was uns erzählen kannst. Aber bevor wir richtig starten, würde ich sagen, erzähl doch mal ein bisschen unseren Hörern, wer du bist, wo du herkommst oder wo ihr herkommt, was ihr so macht und ja, genau.
Hallo zusammen. Also erstmal schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Und genau, also ich bin der Timo, ich komme aus der Nähe von Nürnberg, bin 43 Jahre alt und was ich mache, also ich mache tatsächlich alles, also bis auf Kaffee, der durch einen Darmtrakt eines Tieres gewandert ist und Kaffee in Kapseln, machen wir tatsächlich alles, also von Anbau bis Rösterei auf der Farm, Export, also Organisation von Rohkaffees im Ursprung. Jetzt bis zurück in die Tasse, also wir sind wieder zurückgezogen nach Deutschland, haben eine kleine Rösterei auch in Deutschland und also das ist ein kompletter runder Kreis, den wir eigentlich betreiben.
Okay, du hattest gerade gesagt, ihr seid zurückgezogen, das heißt, ihr habt in Brasilien gelebt, das hattest du vorhin uns ja schon erzählt, vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen.
Genau, also unser Hintergrund ist der, also meine Frau ist Brasilianerin, Schwiegervater hat eine Kaffeefarm in Brasilien, also Petunia, so heißt der Ort, das ist im Süden von Minas Gerais in Brasilien, im Bundesstaat Minas Gerais, circa 5 Stunden nördlich von Sao Paulo und wir hatten 2014 den Entschluss gefasst, dort auszuwandern und sind dann tatsächlich 2016 ausgewandert im August und für 6,5 Jahre dort vor Ort geblieben. Genau, also von bis alles gemacht, da können wir später nochmal drauf eingehen alles, aber so ist halt der grundsätzliche Ablauf gewesen, wir sind 2016 rüber und hatten 2014 durch eine Situation bei einer Rösterei den Entschluss gefasst, auszuwandern.
Okay.
Und es war so, dass halt eben, also mein Schwiegervater kam 2014 nach Deutschland zu Besuch, hatte vorher Rohkaffees nach Deutschland geschickt. Zu der Rösterei Machhörndl dann, hatten wir den Rohkaffee abgegeben. Die Rösterei hat den Kaffee geröstet, wir hatten ihn abgeholt, im März war das gewesen. Und dann hat auch mit dem Armin Machhörndl, mit dem Eigentümer gesprochen, über Kaffeeanbau. Und man muss sich halt vorstellen, dass mein Schwiegervater auch an dem Tag das erste Mal überhaupt seinen eigenen Kaffee getrunken hat. Also dass es nicht gang und gäbe, dass ein Farmer eine Rösterei hat oder halt Kaffee rösten kann. Und schon gar nicht in das Siebträger vernünftig den Kaffee zubereiten kann. Also da ist überhaupt nicht dieses Background-Wissen da. Das ist eigentlich schon ein bisschen grotesk eigentlich, wenn man es überlegt. Also man hat eine Farm, man produziert ein Rohprodukt, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie der eigene Kaffee schmeckt. Sondern der Hintergrund ist eigentlich immer der bei Farmern, dass man halt eben was produziert und verkauft es dann über einen Rohmarktpreis zu einem Preis X, wie der Weltmarktpreis ist. Ja, okay. Und damals war die Situation so, dass halt eben mein Schwiegervater zu Besuch war, hat dann seinen eigenen Kaffee getrunken und der Röster, der Armin, hat halt eben über Kaffeeanbau alles erzählt, was der Kaffee so ausmacht, Qualitäten, Aufbereitung, Prozesse und Anbau. Und dann irgendwann mein Schwiegervater hat dann irgendwann gesagt, hey, stopp, du bist der Kaffeeröster, du weißt aber mehr über Kaffeeanbau, als er, der eine Kaffeefarm hat. Und dann kam für uns so dieser Moment, also wenn man es irgendwie runterbrechen möchte, auf einen Moment, warum sind wir überhaupt zu Kaffee gekommen, war es dieser Moment, dieses Gespräch in der Rösterei mit dem Armin Machhörnl, dass wir zu Kaffee gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, cool, da können wir eigentlich was draus machen, da können wir irgendwie ein Business draus machen, also mein Schwiegervater hat die Farm, wir sind in Europa, wir machen den Vertrieb von den Kaffees von dort. So war der Grundgedanke erstmal.
Ja, spannend, aber als ihr dann, also ich finde die Geschichte richtig gut und ich hatte tatsächlich als nächste Frage gehabt, wie ihr denn zum Kaffee gekommen seid, aber die hattest du jetzt ja schon sehr, sehr gut beantwortet, aber wenn ihr dann in Brasilien 6 Jahre gewohnt habt, ihr habt natürlich dann dort alles aufgesaugt sozusagen, dann war das aber wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, so die Beziehungen zu Röstereien in Deutschland wahrscheinlich zu halten, oder?
Naja, also man muss nochmal kurz zurückgehen, also der Gedanke kam ja auf, dass wir dass wir mit Kaffee arbeiten möchten 2014. Und dann waren wir halt 2014 auch im Mai, Juni, als die Weltmeisterschaft war, auch in Brasilien wieder gewesen. Und ich hatte mir in diesen paar Monaten vorher schon ein paar Gedanken zu Kaffee gemacht. Was möchte ich eigentlich machen? Also klar, ich möchte Specialty Coffee machen. Ich möchte Bio-Kaffee am besten machen. Ich möchte Shade-Grown-Kaffee am besten machen. Es muss so und so und so aussehen. So mit diesen Vorstellungen, mit diesen Bildern im Kopf kamen wir erstmal nach Brasilien rüber und hat mir mein Schwiegervater auch gesagt, okay, so muss es aussehen, so muss die Farm aussehen, das und das möchte man eigentlich machen. Und hat mein Schwiegervater aber auch gleich gesagt, so hey, stopp Leute, so funktioniert's nicht. Also ihr könnt nicht irgendwie von Europa aus Leuten in Brasilien sagen, was ihr zu machen haben, das macht kein Mensch. Und also dann war auch der Gedanke relativ schnell da, okay, wenn wir es machen wollen, wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir es wirklich direkt vor Ort machen. Und also wirklich nach Brasilien gehen. Und dann sind wir halt auch tatsächlich 2 Jahre später nach Brasilien gegangen, haben uns ab 2014, also Mitte 2014, die Zeit nochmal gegeben, für 2 Jahre uns darauf vorzubereiten. Also ihr wisst ja auch alle, Kaffee ist wirklich ein Universum, also extrem vielschichtig, Anbau, Logistik dazwischen, dann das Rösten und das Zubereiten. Das sind ja alle Themen für sich, die extrem komplex sind. Und ich habe mich halt wirklich reingefuchst in das Thema, also vom Anfang an, also wirklich einen Siebträger gekauft, Kurse belegt, Barista-Kurse gemacht, dann einen kleinen Heimröster gekauft, da mich reingefuchst in das Thema, dann auch verschiedene Cupping-Sensorik-Kurse belegt und da dieses Cupping und Thema noch aufzugreifen. Und dann sind wir 2014 halt mit der Absicht nach Brasilien gegangen, erstmal Kaffee anzubauen. Also vom Samen beginnen. Also wir sind dann zu einer Farm gefahren, wo wir einen Kontakt hatten. Im Bundesland Minas Gerais war das noch gewesen. Und da fährt man halt, also das Bundesland Minas Gerais ist so groß wie Frankreich. Also das heißt, wir sind dann erstmal 12 Stunden durchs Land gefahren mit 2 Kleinkindern Wahnsinn. Und einem Baby. Haben dann halt die Samen abgeholt und haben dann tatsächlich, also vom Samen beginnend Kaffee angebaut. Also mit einer Baumschule aufgebaut. Das war aber alles schon vorgeplant, das war alles schon in meinem Kopf eben auch aufgezeichnet, okay, so muss die Baumschule aussehen, so groß muss es sein, so viel Platz muss da sein, wir brauchen die und die Fläche, ich möchte die und die Varietäten haben, wir haben 6 Varietäten angebaut damals, von der Baumschule aus beginnend, ausgesetzt, dann verschiedene Schattenbäume angepflanzt mit auf diesen 1 Hektar Land, also mit der Absicht halt einfach wirklich, Bio-Kaffee in der höchstmöglichen Qualität zu produzieren und danach halt einfach das Ganze nochmal größer zu machen. Das war so der Ausgangspunkt. Also wirklich dieses System zu implementieren, Qualität und nachhaltiger Anbau und dann halt eben die Möglichkeit, zu Leute zu geben, das zu vergrößern auch.
Okay, super spannend auf jeden Fall. Du hattest vorhin schon ein paar Themen angesprochen, aber vielleicht kannst du noch erzählen, was da so die Herausforderungen natürlich auch sind. Vom Start, als man die Pflanzen dann gepflanzt hat, wie es dann halt weitergeht, was sind die Herausforderungen sozusagen, die auf einen dazukommen?
Also klar, es grundsätzliche Herausforderung für uns ist natürlich, also wir kommen erstmal, wir wussten ja, wo wir hinkommen, also wir kannten die Farm, wir waren 2011 das erste Mal auf der Farm gewesen, ich wusste, wie es da aussieht, wir sind dort hingekommen mit einem Plan und haben diesen Plan durchgezogen, also so klassisch deutsch, man macht sich einen Plan, man organisiert das, man geht da ran und man kommt natürlich erstmal nach Brasilien, ein südamerikanisches Land, wo halt nicht so viel, die meisten Leute nicht so viel nach Plan machen, sondern eher nach Gefühl und so ein bisschen nach gut Ding halt einfach. Und du kommst da hin und machst erstmal halt eben Specialty Coffee in der Region, wo es noch kein Specialty Coffee gab vorher. Also bei uns war erstmal das Anbauthema und danach noch das Aufbereitungsthema, also das Trocknen, Fermentieren, Prozesse dahinter. Du machst diese Prozesse komplett anders, wie alle anderen es vorher gemacht haben. Specialty Coffee kannte niemand, also Direct Trade auch völlig unbekannt. Und man muss sich auch vorstellen, das ist eine Region, also Petunia liegt in der Stadt Nova Esenje, das ist ein Landkreis mit knapp 30.000 Einwohnern, produziert aber so roundabout 500.000 Sack Kaffee.
Okay.
Also es ist wirklich irre, also irre viel Volumen und es ist alles kleinbäuerlich geprägt zu 90%. Also kleinbäuerlich heißt 5 bis 7 Hektar, aufgrund der Topografie, also man hat da ziemlich viel Berge und hat dann halt auch keine Möglichkeit, es in großen Teilen halt maschinell zu ernten, das heißt kleinbäuerliche Strukturen. Und man kommt da halt hin und man macht alles anders und alle Leute fragen sich erstmal, okay, was macht der eigentlich? Okay, der Deutsche, ja, okay, lass den erstmal machen und so weiter. Weißt du, in einem Jahr maximal sind die eh wieder weg halt, ne? Und ja, und dann hat es halt wirklich auf Früchte getragen. Dann haben wir Raisebeds gebaut und haben halt einfach selektiv geerntet, haben fermentiert, haben Microlots gemacht. Und das war halt zu einer Zeit auch, wo der Weltmarktpreis auch extrem schlecht war, wirklich. Also, und wir hatten damals halt mit unseren Kaffees, halt mit den fermentierten Kaffees, einen doppelten oder dreifachen Preis vom Weltmarkt erzielt. Und dann sind Leute halt wirklich auch aufmerksam auf dieses Thema geworden. Dann sind sie mit eingestiegen, dann haben sie auch alle angefangen, irgendwie zu fermentieren und zu experimentieren und Microlots zu machen und haben auch echt Interesse gezeigt, halt eben ihre Qualität zu verbessern und den Kaffee an uns zu verkaufen. Und wir haben dann die ganzen Muster ja auch von Anfang an aufgezogen und nach Deutschland gebracht. Und die Herausforderung für uns, also um erstmal auf das Thema wieder zurückzukommen, nicht zu weit abzuschweifen, also die Herausforderung für uns war erstmal klar, einen Fuß da reinzubekommen in die Region, weil grundsätzlich die Farm von meinem Schwiegervater gibt es seit 40 Jahren, also mein Schwiegervater hat die Farm seit 40 Jahren, das heißt, er ist bekannt dort, er lebt zwar nicht dort vor Ort, aber er ist bekannt und er hat eigentlich ein gutes Vertrauen schon grundsätzlich zu den Leuten gehabt. Wir kamen neu hin, haben das Vertrauen dann aufgebaut zu den Leuten. Das war die erste Herausforderung für uns. Und klar, und dann hat man natürlich halt in dieser Zeit, auch in diesen 6 Jahren, wo wir vor Ort waren, also wirklich viele Herausforderungen gehabt, also was insbesondere Klima angeht. Das ist so die eine große Herausforderung. Also wir hatten ja den Kaffee angebaut, vom Samen 2016, aufs Feld gebracht 2017. Mhm. Dann hatten wir wirklich die Pflänzchen gepflegt und gehütet wie unsere kleinen Kinder so ungefähr. Und dann kam 2019 so ein erster kleiner regionaler Frost, der dann diesen Hektar Land in einer Nacht ausgewischt hat im Prinzip. Dann haben wir nochmal nachgepflanzt. Dann gab es 2021 den großen Frost in Brasilien, der nicht nur regional in Petunia war, sondern überregional. Und auch nochmal alles ausgewischt und es waren halt einfach 2x Frost in 2 Jahren, knapp 3 Jahren. Und das ist halt dann auch wirklich schon so ein Thema, wo man sich überlegen muss, halt als Farmer, ist es rentabel noch, macht es überhaupt weiterhin Sinn, weil 2019 hieß es, der letzte Frost war 1994 und das war 25 Jahre dazwischen so ungefähr roundabout. Und dann klar, wenn das halt in diesen Zeiträumen passiert, dann ist es doch irgendwie kalkulierbar für einen Farmer vielleicht, wenn man es so nennen will, so ein Totalausfall. Aber halt, wenn es dann alle paar Jahre passiert, ist natürlich schwierig. Genau, aber letztendlich haben wir trotz alledem wieder den Entschluss gefasst, nochmal nachzupflanzen. Und da können wir später nochmal drauf eingehen, auf dieses Projekt halt eben, das wir dort vor Ort haben. Weil es halt einfach, ja, man merkt es auch wieder in diesen Situationen wie jetzt dieses Jahr gibt's keinen Frost gegeben, aber eine Dürre. Das heißt, extrem wenig Kaffees auf dem Weltmarkt. Die Qualitäten sind schlechter, die Bohnengröße war kleiner, es war wirklich schwierig, Kaffees zu sourcen dieses Jahr. Und man merkt es halt am Weltmarktpreis. Also 2019, 2020 war der Preis bei $1, jetzt sind wir bei knapp bei $3. Und das ist halt diese Herausforderung, also langfristig oder mittelfristig gesehen, ist die größte Herausforderung für Kaffee-Klima, um wirklich Kaffees zu finden, Qualitäten zu finden, Partnerschaften aufzubauen vor Ort, um Kaffee überhaupt zu bekommen.
Okay.
Das ist eine große Herausforderung. Und die 2 große Herausforderungen bei Kaffeeanbau ist auf jeden Fall Arbeitskraft. Mhm. Also bei uns in der Region, ja, 30.000 Einwohner produzieren 500.000 Sack Kaffee. Das ist extrem viel Volumen. Und man bekommt teilweise keine Leute zum Arbeiten, weil viele junge Leute halt einfach diese schwere Arbeit nicht mehr machen möchten. Mhm. Man ist halt bei uns in Europa auch ähnlich, halt viele arbeiten möchten einfach nicht mehr gemacht werden. Ist in Brasilien das Gleiche. Also wirklich Kaffeeanbau, schwere Arbeit, körperliche Arbeit. Von vielen Leuten einfach, jungen Leuten insbesondere, einfach nicht mehr gern angesehen. Und diese 2 großen Herausforderungen gibt es vor Ort.
Okay, okay. Ja, ist echt krass. Also gerade den Einblick mal zu bekommen, ist wirklich schön. Und ich glaube, das ist auch für viele sehr, sehr interessant. Du hattest ja gesagt, ihr habt eure eigene Farm und zusätzlich arbeitet ihr ja dann mit den Farmern sozusagen in der Region zusammen, wo ihr dann eure Kaffees herbekommt. Vielleicht, du hattest gerade auch Preise angesprochen, also Weltmarktpreise. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Wie ist so die Zusammenarbeit mit den Farmern und wie ist es denn bei euch mit dem Thema Preise? Also sag ich mal, ihr werdet ja wahrscheinlich die nicht über den Weltmarktpreis kaufen, sondern ihr macht ja direkte Kontakte sozusagen.
Genau, richtig. Also erstmal die Zusammenarbeit grundsätzlich ist, dass wir halt durch dieses Vertrauen gestartet sind. 2018 hatten wir den ersten Kaffee exportiert, also es waren 20 Sack, 1,2 Tonnen damals, noch von unserer eigenen Farm, also von meinem Schwiegervater und von den kleinen Microlots, die wir damals selbst aufbereitet hatten. 2018, dann kam so 2019 das erste Mal, das war halt eben aufgrund dessen, dass wir mehr Preise erzielen konnten, sind einzelne Farmer aufmerksam geworden auf das Thema. 2019 das erste Mal wirklich, das war damals ein halber Container, das waren 150 Sack waren es gewesen, 60 Kilo noch damals. War auch Zusammenschluss von 3, 4 Farmern waren das damals gewesen, also Nachbarsfarmer, Freunde letztendlich halt, also Leute, die wir halt einfach durch diese Jahre kennengelernt haben und wo man halt auch irgendwie so merkt, okay, das passt zusammen halt. Es muss ja immer zusammenpassen auch letztendlich, ne, von der Zusammenarbeit, von der Vision, von den Ideen. Und dann kam halt eben dieser Cup mit dem Frost 2019, also wir waren in Europa gewesen, in Deutschland gewesen, haben die so eine kleine Runde gemacht, hatten einen Röster besucht, also ein erster Ansprechpartner waren für uns logischerweise, ich komme aus Nürnberger Ecke, die lokalen Röster vor Ort halt eben, die sind wir zuerst halt angegangen und haben da eigentlich einen guten Zuspruch erfahren halt für die Qualitäten, für die Cafés. Und dann sind wir nochmal wieder zurückgeflogen nach Brasilien. Da kam eben dieser Cup mit dem Frost, was erstmal ein Schock war natürlich. Also war wirklich ein Schock gewesen, weil man pflegt diese, wie gesagt, wie Kinder halt eben. Das war ja wirklich so vom Samenbeginn halt hochgezogen und dann kam dieser Cup mit dem Frost. Aber auf der anderen Seite gab es halt eben dann auch wieder diese Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wir sind jetzt erstmal ein bisschen raus aus diesem Thema Anbau und fokussieren uns nochmal auf die Zusammenarbeit von Farmern vor Ort halt eben und helfen den Leuten. Also so kann man mehr Leuten helfen, logischerweise, als man sich selbst vielleicht hilft dann durch diesen einen Hektar, den man anbaut. Und bin ich nochmal nach Europa geflogen, habe dann nochmal einen halben Container mitgebracht sozusagen an Mustern und habe das dann nochmal an die Leute gebracht. Und das heißt, wir haben dann 2018 angefangen, 2019 den ersten Container eigentlich insgesamt voll gemacht. Okay. Und es war dann so der erste Moment, dass man sagt, okay, man macht dieses Direct-Trade-Modell, man arbeitet mit Leuten vor Ort zusammen. Die Bezahlung läuft direkt, das ist wirklich ein transparentes System. Also wir geben keine FOB-Preise raus. Also FOB heißt, wenn der Kaffee einen Hafen in Santos verlässt, in Dollar, sondern wir haben Farmgate-Preise. Also von uns weiß jeder Röster, wie viel bezahlen wir den Farmer vor Ort. Mhm. Das ist immer Differenzierung auch zum Weltmarktpreis logischerweise. Also es spielt immer eine Rolle, wie hoch ist der Weltmarktpreis. Wir haben immer so einen Mindestpreis, aber aktuell ist der Weltmarktpreis halt so hoch auch, dass man halt über diesen Weltmarktpreis dann halt auch eine Differenzierung bezahlt. Also wir versuchen immer 1 Euro über den Weltmarktpreis mindestens zu bezahlen. Oder teilweise, wenn 2020 war der Preis so niedrig, dann ist es mehr gewesen, logischerweise prozentual auch gesehen. Mhm. Und wenn man dann nochmal sieht, dass man Microlots hat, also so ein kleines Thema, das wir betreiben halt, da ist dann die Differenzierung auch wesentlich höher nochmal.
Okay, okay, spannend. Also es klingt total cool und gerade auch das Thema Preise natürlich auch, um das mal zu sehen, okay, da ist einfach eine direkte Beziehung und es ist ja auch so, dass der Weltmarktpreis natürlich extrem schwankt. Also wenn du dann irgendwie eine Dürre hast oder natürlich entsprechend Umwelteinflüsse, dann steigt der Preis, weil der Kaffee halt geringer ist, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist ja der Weltmarktpreis oftmals auch so gering, dass es natürlich auch schwierig ist für die Farmer da auch wirklich entsprechend auch gut damit zu leben, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist richtig. Also das ist, wie gesagt, 2019, 2020 war diese Jahre, wo Brasilien extrem viel Kaffee produziert hat. Das war auch wirklich so ein Jahrhundertjahr. Also 2020 war es wirklich von der Qualität her so gut und vom Volumen her so gut, ne? Also da gab es halt einfach alles gepasst vom Klima einfach. Und dementsprechend war der Weltmarktpreis also bei $1 ungefähr, ne? Was halt irgendwie unter den Produktionskosten oder maximal halt die Produktionskosten gedeckt hat von dem Farmer. Und dann ist es schwierig, logischerweise. Jetzt sind wir auf der anderen Seite wieder in einer Situation, wo der Weltmarktpreis $3 ist, was sich erstmal anhört, als würde der Farmer viel Geld verdienen. Klar, wer produziert, verdient auch viel Geld, aber es gibt natürlich auch Farmer, die dann aufgrund dieser Witterungsbedingungen, schlechtes Klima, halt einfach weniger produzieren. Und in Brasilien ist es so, dass halt die Farmer 30-40% weniger produziert haben dieses Jahr als noch vor 2-3 Jahren halt eben. Und dann ist natürlich auch wieder so, dass es halt diese Balance auch nicht so sagt, okay, man hat jetzt einen hohen Weltmarktpreis, aber man verdient dann extrem viel Geld. Wenn man halt weniger produziert, dann ist es unterm Strich ja auch wieder nicht so super viel Geld. Das ist halt wirklich eine schwierige Situation. Also ja, das Thema Anbau halt ist halt meiner Meinung nach das schwierigste Teil in der ganzen Kette, logischerweise auch. Und man hat auch so viele Einflüsse, die man halt einfach gar nicht verändern kann oder beeinflussen kann. Klima oder Weltmarktpreis, jetzt Weltmarktpreis auch wieder gestiegen. Letzte Woche alleine, ich glaube, 14-15%. Und das ist wirklich extrem. Das ist für uns als Händler ja auch dazwischen auch schwierig und natürlich auch für die Röster letztendlich auch schwierig, das zu planen, zu kalkulieren. Und das Thema muss man wirklich immer transparent vermitteln an den Endkunden auch und dass halt der Endkunde auch weiß, warum ist der Preis überhaupt jetzt wieder gestiegen dieses Jahr vom gerösteten Kaffee und solche Sachen. Ja.
Okay. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall mal die ganzen Insights zu bekommen. Vielleicht mal noch eine andere Frage, jetzt nachdem wir die Preise oder das Thema Preis und auch die Zusammenarbeit mal ein bisschen besprochen haben. Auf was oder was ist euch besonders wichtig, wenn ihr Kaffees auswählt, beziehungsweise wenn ihr die Kaffees dann, wenn ihr vor Ort seid, wenn ihr die verkostet? Was macht für euch guter Kaffee aus Brasilien aus? Was sucht ihr da wirklich? Also geschmacklich gesehen, vielleicht auch mal gerade Brasilien zu sagen, was ist Brasilien da so besonders und was achtet ihr bei der Auswahl der Kaffees?
Also grundsätzlich, brasilianischer Kaffee ist ein Kaffee, der sehr klassisches Profil hat, also wirklich schokoladig. Ich habe ja gerade einen Espresso bei euch getrunken, der war extrem lecker. Schokoladig, nussig, süß, wenig Säure. Also das ist so ein klassisches brasilianisches Profil, mit dem man, glaube ich, auch 90% der Kaffeetrinker erreichen kann.
Ja.
Was schon mal gut ist. Und genau, das hat so diese grundsätzliche Geschichte über brasilianischen Kaffee. Ich meine, wir zum Beispiel, wir legen halt echt, wenn wir unsere Kaffees auswählen, erstmal grundsätzlich Wert auf Zusammenarbeit mit Farmern vor Ort. Also wir haben nur Kaffees aus der Region, wo wir leben. Also Farmer, mit denen wir schon Jahre zusammenarbeiten, wo wir auch teilweise Connections halt mit Röstern halt bilden, die dann auch wieder Jahr für Jahr vom gleichen Farmer einkaufen. Man muss das immer ein bisschen aufpassen, weil wir halt wirklich nur Kleinfarmer haben. Also ich hatte zum Beispiel einen Sao Lucas dieses Jahr, den gibt es dieses Jahr gar nicht, weil er nur 50 Sack produziert hat. Ja. Das heißt, wenn du einen Farmer hast, der halt 200 oder 250 Sack nur produziert und dann halt auch teilweise seine Plantagen renoviert, also zurückschneidet, dass er übernächstes Jahr mehr produziert, dann hat er einfach ein Jahr lang keine Ernte so ungefähr. Ne?
Okay.
Da muss man ein bisschen aufpassen auch. Aber von dem her grundsätzlich, wir möchten wirklich Partnerschaften bilden mit Produzenten, mit Röstern und wichtig ist für uns halt, also Kaffees 82 Punkte, das ist so das Standardmaß für uns. Kaffees müssen sauber sein, Kaffees müssen rund sein und genau, wir haben mal Q-Grader auch vor Ort, die den Kaffees dann bewerten, professionell bepunkten und da wählen wir die Kaffees dann halt nach diesen Standards aus. Farmen, mit denen wir ohnehin schon zusammenarbeiten, die wir kennen, wo wir uns auch darauf verlassen können, weil dann klar, es ist halt immer so ein langer Weg halt auch, bis der Kaffee von der Farm wirklich in die Tasse kommt und man braucht da Vertrauen zum Farmer, man braucht da Vertrauen in viele, viele Stellen dann vor Ort auch und deswegen haben wir halt wirklich, ja, einen kleinen Kreis gefunden dort vor Ort und auch einen kleinen Kreis von Röstern gefunden, die das schätzen.
Ja, okay, schön. Wir auf jeden Fall. Also das mal als Feedback zurück. Genau, wir hatten vorhin den Kaffee zusammen getrunken oder ein Espresso. Wir merken natürlich auch, der brasilianische Kaffee, den wir jetzt von euch haben, ist einfach rund. Der ist rund, der ist sehr schokoladig. Mit denen holt man tatsächlich viele ab. Und das ist das Schöne, was wir halt einfach auch machen wollen. Leute, die bisher noch gar nicht so diese Specialty-Coffee-Richtung eingeschlagen haben, einfach damit abzuholen und da erstmal irgendwo in diese Welt reinzubringen. Und das kriegt man meistens nicht mit irgendeinem fancy, fruchtigen Kaffee hin. Im zweiten, dritten, vierten Step vielleicht schon. Aber jetzt am Anfang ist es halt das Schöne. Und da ist für uns natürlich der Brasil Bears, ist es unser Kaffee und der hilft uns da und der ist einfach sehr, sehr wichtig für uns, der Kaffee, und schmeckt unseren Kunden. Genau, aber jetzt ein Thema hattest du gerade noch angesprochen und wir bekommen auch oft die Frage, wir haben bei manchen Etiketten und auch auf unserer Website haben wir dann den Cupping Score draufstehen und kriegen dann oft auch die Frage, ja, was ist denn das eigentlich oder was, warum ist es jetzt eine bessere Qualität, wenn das jetzt 82 hat oder 84? Also was hat es damit auf sich? Vielleicht willst du es in deinen Worten mal noch kurz sagen und was sind die sogenannten Q-Grader? Du kennst ja dann so ein paar, vielleicht hast du noch da ein paar Insights. Was machen die denn da so den lieben langen Tag?
Also grundsätzlich dieses SCA-Cupping-Protokoll, das ist halt ein international standardisiertes Kaffeeverkostungssystem, nennen wir es mal so, wo Kaffees bewertet werden nach Süße, nach Komplexität, nach Aromen, nach Säure, nach Nachgeschmack. Da sind verschiedene Punkte halt eben drin, die dann bewertet werden. Maximal kann man da 100 Punkte vergeben. Alles für uns, also über 82 Punkte, ist also das Standard Specialty Coffee System. Und klar, darüber hinaus gibt es dann halt, ja, 90 plus sind dann schon Cafés, die halt einfach wirklich so 1% wahrscheinlich die Spitze des Eisberges bilden. Was aber auch nicht immer sein muss, dass euch dann der Kaffee direkt schmeckt halt auch, weil 90 Punkte, das sind halt auch ein Kaffee, der für viele auch vielleicht too much ist schon, weil, wie du schon sagtest, man muss erstmal diesen Weg finden, diesen Einstieg finden und da wäre so ein 90-Punkte-Kaffee vielleicht auch einfach zu viel, weil einfach dann einen überwältigt halt auch, diese fermentierten Kaffee sind das ja meistens dann in der Regel, die so extrem fruchtig sind und säurehaltig sind und das mögen viele vielleicht auch gar nicht direkt, die verbinden das auch nicht direkt mit Kaffeegeschmack zum Beispiel, ne? Aber grundsätzlich ist es halt ein Bewertungssystem und wir vor Ort, also ich habe meine Kaffees immer so für mich selbst bewertet, so nach Gefühl, also nach Erfahrung halt. Jetzt haben wir von Ort halt dieses Jahr ein anderes System, dass wir zwei Leute haben auf der Farm im Leben haben, die halt ausgebildete Q-Grader sind. Das ist halt, wie gesagt, ein standardisiertes System und dann macht man halt einmal seinen Abschluss und muss es halt alle 2 Jahre, in 2 Jahre glaube ich sind das dann erneuern, also nochmal sich kalibrieren dann auf das Thema und das merkt man schon, das ist halt wirklich, also Kadu, der auf der Farm arbeitet mit seiner Frau Ceres, Kadu macht das seit 2015, er hat das Zertifikat, also wirklich knapp 10 Jahre jetzt, Ceres hat es seit 2019, das sind wirklich ja, extrem gute Erfahrungen und dann merkt man natürlich schon auch, wenn man dann mit den Leuten diese Kaffees alle zusammenkappt vor Ort, das ist wirklich so viel wert halt, auch dieser Austausch. Also wenn man es für sich alleine kappt und kappt und kappt und man hat auch immer nur Kaffees von einer Region, also ich habe ja wirklich so eine Mikroregion im Prinzip, hauptsächlich die gleiche Varietät, ähnliche Anbauhöhen etc., also man sensibilisiert sich da schon extrem drauf auch. Also ich habe noch kein einziges Mal einen kolumbianischen Kaffee oder äthiopischen Kaffee, die könnte ich gar nicht persönlich wahrscheinlich gut bewerten halt. Okay. Ne? Also ich habe halt eben dieses kleine Fenster, brasilianische Kaffee aus Betunia, für mich halt eben im Cupping drin. Aber klar, wenn man dann halt diese Q-Grader vor Ort hat und man tauscht sich aus, man sagt so, hey, was hast du jetzt bei dem Kaffee? Das ist für mich jetzt ein 82er Kaffee und der ist ein 83er oder 84er Kaffee. Kapp den nochmal, schau mal, wie die Unterschiede sind und so ungefähr. Man sensibilisiert sich da nochmal mehr drauf halt einfach. Und dieser Austausch einfach, das ist echt so wichtig und so spannend auch. Und man, weil es ist ja einfach, also Cupping ist ja nichts, was man irgendwie so angeboren hat. Man muss es einfach Erfahrungswerte und Sachen, die man im Kopf abspeichert, vom Geschmack und so weiter her. Und man sensibilisiert sich da einfach drauf. Und das kann jeder lernen ja auch. Man muss ja einfach nur offen dafür sein und das Ganze wollen auch und einfach so ein bisschen vergleichen und jemanden haben, der einen dann führt oder halt einfach die Unterstützung gibt.
Ja, cool. Wir werden ja nachher auch noch mal die neuen Kaffees, die du mitgebracht hast, zusammen kappen und sind natürlich auch gespannt, was es da auch für Unterschiede gibt, beziehungsweise dadurch, dass wir den São Lucas, den wir jetzt das letzte Jahr komplett hatten, der natürlich auch super gut angekommen ist bei unseren Kunden, dass wir da einfach einen Nachfolger finden, der vom Geschmack her in die Richtung geht oder einfach sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist einfach unser Ziel, dass wir, wenn wir unseren brasilianischen Kaffee eben anbieten, dass der geschmacklich einfach, dass der Kunde sag ich mal, immer die gleiche Qualität bekommt. Natürlich hat es auch was mit Rösten zu tun. Natürlich röstet sich ein Kaffee dann auch wieder ein bisschen anders, aber wichtig ist halt eben jetzt rauszufinden, welcher Kaffee wir dann sozusagen fürs nächste Jahr von euch dann wieder im Sortiment haben. Genau. Ja, Vielleicht jetzt, also wir haben geschmacklich jetzt ein paar Themen besprochen, natürlich auch die Zusammenarbeit. Und jetzt ist, also ich persönlich finde es noch extrem wichtig, wie läuft denn so eine Kaffeeernte ab? Also ich sag mal, wann ist die Ernte, wann fängt die an, wie lang geht die vielleicht auch und wie läuft die gerade auf so einer Farm? Nehmen wir mal São Lucas im letzten Jahr oder jetzt auch die Farmen, die du dieses Jahr eben gesehen hast. Wie läuft es da ab und ja, was ist das für ein Prozess, was sind die wichtigsten Schritte da dabei?
Also ich würde erstmal vorab sagen, es gibt also keinen wichtigsten Schritt in dieser Kette, bis der Kaffee zum Container geht, bis er dann in die Rösterei ankommt, sondern es ist immer eine Verbindung von allen bestmöglichen Komponenten und da ist halt als allererstes das Wichtigste logischerweise das Klima, also was hat der Farmer für Voraussetzungen das ganze Jahr über durchweg, also das beginnt mit der Blüte. Die Blüte haben wir jetzt normalerweise im September, Oktober. Dieses Jahr war es extrem trocken, extrem heiß. Das heißt, die Blüte hat extrem spät eingesetzt, was schlecht ist. Und weil der Baum auch gestresst war, logischerweise. Und dann hat der Farmer halt einfach eine schlechte Voraussetzung dafür, überhaupt Specialty-Kaffees zu produzieren. Also es beginnt mit der Blüte, es beginnt dann mit dem Einsetzen des Regens, also dass es halt kontinuierlich Regen gibt das Jahr über. Und dann, also Blüte im September, dann hat der Kaffee die erste Ernte, also der Erntebeginn ist dann normalerweise so Mai, Juni, Juli, also Mai, wobei dann immer noch viel grüne Kaffees drauf sind. Aber teilweise werden die Kaffees auch schon im Mai geerntet, damit dann halt einfach nicht später das Problem hat, dass man keine Erntehelfer findet. Viele ernten das schon im Mai. Aber so Juni, Juli ist dann so der Zeitraum für die Haupternte, zumindest in unserer Region. Das heißt, der Farmer passt normalerweise den besten Moment ab, also Kaffee ist eine Kirsche, also ist eine Frucht und eine Frucht entwickelt sich ja den Kern in dem Fall am besten, wenn die Frucht ausgereift ist, also wenn sie wirklich reif ist. Weil eine grüne Frucht, dementsprechend ist der Kern halt nicht ausgebildet, hat weniger Aromen, hat weniger Süße, hat weniger Komplexität als eine ausgebildete, reife Frucht und der Kern dann dementsprechend halt eben komplexer ist.
Okay.
Und deswegen muss der Farmer halt den bestmöglichen Zeitpunkt abpassen, die Ernte zu machen. Also man muss so ein bisschen weggehen, leider in Brasilien von diesem Denken, dass alles selektiv geerntet wird, wie es vielleicht in manchen Ländern wie Kolumbien oder sonst wo noch gemacht wird. Aber Brasilien ist es eine Ernte praktisch.
Okay.
Es wird auf einmal alles abgeerntet und dann gibt es dann halt drei Möglichkeiten. Also das heißt Striped Picking, das heißt man geht dann mit der Hand den Ast ab und streift alle Früchte runter. Man bereitet unten eine Folie aus, wo dann die Früchte rauffallen. Das ist Möglichkeit 1, manuell. So eine semi-maschinelle Möglichkeit ist dann, das ist von Stiel und von diesen Husqvarna, von diesen Sensenherstellern, wie auch immer, gibt es dann sowieso eine Rüttelmaschine. Das ist bis überdimensional große Finger sehen die aus. Dann fahren die dann durch die Bäume durch und bereiten wieder diese Folien aus, dann fällt alles runter. Oder die dritte Möglichkeit ist halt einfach, dass man maschinell das Ganze erntet. Dass wenn man halt Estate-Coffees hat, also wirklich flache Flachebenen hat, dann kann man mit Harvestern durchfahren. Das sehen aus wie so zwei so Rollen aus einer Waschanlage zum Beispiel. Und dann fahren die halt durch diese Baumreihen durch oder Strauchreihen durch. Und dann rütteln die auch diese mit so Fingern, mit so Fiberglasfingern dann die Kirschen runter und werden dann wieder aufgesammelt, entweder direkt von der Maschine oder halt eben auf dem Transporter geworfen, der dann in der anderen Reihe fährt. Das sind diese drei Möglichkeiten. Klar, es gibt natürlich auch noch selektives Ernten, das, was wir auch gemacht haben auf der Farm, aber das ist wirtschaftlich einfach, also wirklich schwierig umzusetzen. Also erstmal um Arbeitskräfte zu finden und dann einfach um den Endpreis zu erzielen. Also jetzt zum Beispiel zu geben von selektives Ernte, also selektive Ernte schafft ein Farmer normalerweise so 60 bis 100 Liter am Tag Kaffeekirschen. Dieses Dry-Picking schafft man 500 Liter, wenn man diese semi-maschinelle Möglichkeit hat mit dieser Maschine, macht man vielleicht das Doppelte, 1200 Liter am Tag einer, und bei diesen maschinellen wirklich Harvestern, die machen 25.000 Liter.
Okay.
Und man braucht aber 500 Liter, um einen Sack Kaffee zu produzieren. Und klar, wenn man natürlich eine Person selektives Ernten 100 Liter macht, man braucht 5 Tage, um einen Sack Kaffee zu ernten, dann kann man sich natürlich auch entsprechend ausrechnen, auch wenn die Lohnkosten in Brasilien geringer sind, logischerweise hier in Europa, aber im Verhältnis immer noch sehr hoch sind zu anderen produzierenden Ländern wie Vietnam oder Äthiopien oder Kolumbien, dann ist der Preis so extrem hoch, also man müsste den Preis extrem hoch verkaufen, dass es einfach schwierig ist, das umzusetzen.
Okay.
Genau.
Du hattest gesagt, reife Kirschen, das sind natürlich die besten Kirschen sozusagen, weil die am Ende dazu sorgen, dass die Kaffeebohne, also der Kern, der Samen in dem Sinne ja auch, besser ausgebildet wird, mehr Aroma hat. Was ist dann, wenn man jetzt alles quasi gleichzeitig aberntet, was passiert dann im Nachgang nach dem Verfahren, ob das jetzt manuell ist, also dass man es quasi runterstreift oder auch über Maschinen, was passiert dann im Nachgang mit den Kirschen?
Also der Nachgang ist dann in der Regel so, dass der Kaffee gewaschen wird. Das ist eine relativ einfache Maschine. Dann separiert die Maschine mit Wasser, Tanks, Floater und Sinker, also die schweren Bohnen, das heißt schwer, reif und grün, sinkt ab. Und die überreifen, trockenen Bohnen schwimmen oben auf und werden dann getrennt. Das ist der einfachste Weg, das zu machen. Relativ unkompliziert, und man hat dann zumindest halt schon mal die überreifen, trockenen Bohnen getrennt und hat dann eine etwas schlechtere Qualität raussortiert. Man hat aber immer noch die reifen und grünen Bohnen zusammen, die dann, wenn sie natural sind, also natural heißt ja direkt am Boden getrocknet, zusammengetrocknet werden. Deswegen muss man halt eben diesen bestmöglichen Zeitpunkt abpassen, dass man halt eben weniger grüne Bohnen mit dabei hat. Dann gibt es dann noch eine zweite Aufbereitungsart, also 90% der Kaffees in Brasilien werden als Naturals aufbereitet. Dann hat man nochmal so eine zweite Möglichkeit, als Pulp Naturals das Ganze zu machen. Das heißt, man hat wieder dieses System, dass man diese Kaffee wäscht, Floater und Sinker separiert, und dann diese grünen und reifen Kirschen werden dadurch in eine Maschine gepasst, die dann halt bei den reifen Kirschen das Fruchtfleisch abzieht und die grünen Bohnen separiert dann dadurch. Das heißt, man hat dann im Prinzip bei Pulp Naturals nur die reifen Kirschen empulpt und trocknet die dann ohne dem Fruchtfleisch.
Okay, okay.
Gibt dann eigentlich nochmal einen saubereren, süßeren Kaffee. Aber zum Beispiel dieses Jahr war es so schwach von der Ernte her, also man hatte ein Drittel reif, ein Drittel grün, ein Drittel überreif, dass halt es im Pulpen, zum Beispiel diese Maschinen anzumachen, diesen Prozess zu starten, für den einen Farmer, mit dem wir zusammenarbeiten, so unnütz war, weil der Preis war ohnehin so hoch. Und wenn man nur ein Drittel im Pulp von diesem ganzen Balk, dann macht es einfach keinen Sinn, diesen Schritt zu gehen nochmal. Ne? Und deswegen war diese Qualität dieses Jahr auch extrem rar. Und eigentlich nicht verfügbar auch.
Ja. Okay, okay, du meinst die Verfahren, wo man das dann...
Diese Verfahren, Pulpen, genau, richtig.
Okay,
diese Pulp Naturals heißt es ja, dass man diese Pulp Naturals produziert.
Okay, was passiert jetzt beispielsweise mit den überreifen Kirschen? Was wird damit gemacht? Also die schlechtere Qualität, wird die dann da entsprechend aussortiert und für andere Dinge genutzt, oder?
Also die wird auch getrocknet ganz normal, wird halt separat getrocknet. Man muss auch immer aufpassen, weil... logischerweise der feuchte Gehalt von der reifen Kirsche anders ist als einer überreifen Kirsche. Man darf die, wenn es geht, nicht zusammentrocknen, weil sonst verfälscht man wieder das Endprodukt. Man hat dann praktisch wieder verschiedene Feuchtegrade innerhalb dieses Rohkaffees.
Okay.
Aber verkauft wird bei Kaffee alles. Also wirklich vor Ort, Brasilianer, es wird nichts irgendwie weggeworfen oder so. Also das darf man sich jetzt auf gar keinen Fall vorstellen. Es wird alles verkauft. Es wird tatsächlich bis gebrochenen Insektenfraß. Es gibt dann nochmal dieser andere Prozess, der dann danach stattfindet, wenn der Kaffee getrocknet wurde. Also es wird jede einzelne Kaffeequalität verkauft und umgesetzt dann von dem Farmer.
Genau, also einfach in unterschiedlichen Qualitäten entsprechend dann auch. Ja. Die schlechtere Qualität entsprechend dann auch günstig, aber da kann man ja trotzdem noch einen gewissen Preis erreichen ich meine, es gibt ja auch, weiß ich, Instant-Kaffee vielleicht auch.
Ja.
Vielleicht kommt, also das kann man ja wahrscheinlich so pauschal gar nicht sagen, aber dass auf jeden Fall alles irgendwo in einer gewissen Qualität dann verkauft wird, je nach dem, wo der Markt dann halt wahrscheinlich auch da ist.
Genau, richtig, je nach Markt halt eben. Also entweder lokal oder wo auch immer, es werden jede einzelne Qualität verkauft.
Okay.
Gebrochene Bohnen, angefressene Bohnen. Ich meine, wir als kleine Röstereien und als Specialty-Coffee-Exporteure, wir arbeiten ja nur mit dem Filetstück im Prinzip. Also man muss sich das vorstellen, wenn der Kaffee erstmal getrocknet ist, das dauert bei Natural, sagen wir, 10 bis 12 Tage, dann wird der Kaffee getrocknet, dann sollte der Kaffee normalerweise noch 4 Wochen ruhen, entweder in Holztanks, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit sich der Kaffee nochmal homogenisiert innerhalb dieses Balks. Danach wird der Kaffee geschält, also gemillt. Dann wird diese getrocknete Fruchtschicht abgezogen, maschinell. Und dann hat man halt 100%. Und von diesen 100%, die gehen in ein Warehouse, in diesem Warehouse, also in dieser Lager und diesen Hallen, wird dann das Ganze maschinell nochmal getrennt, nach Größe erstmal. Mhm. Also wir haben ja nur, wie gesagt, das Filetstück, diese großen Bohnen, diese einheitlichen Bohnen, das heißt große Bohnen. Dann wird das Ganze nach Dichte sortiert, also das heißt Defekte nochmal aussortiert. Und dann wird das Ganze nochmal nach Farbe sortiert. Das heißt, angefressene Bohnen durch Insekten etc., Black Beans oder solche Sachen werden dann auch aussortiert. Und wir haben dann halt bei uns jetzt ein Endprodukt, also ein Endprodukt heißt das Rohkaffee-Produkt zum Beispiel, der an euch zum Beispiel geht mit einem Screen groß, maximal 9 Defekte auf 100 Gramm und einfach das Filetstück. Und das sind in der Regel so 60% von dem gesamten, okay, von dem gesamten Ertrag, Ertrag, den der Farmer hat.
Ah, okay, okay.
Aber dieses Jahr zum Beispiel war es so, dass, dass die Bohnengröße aufgrund des Klimas so schlecht war, also wirklich klein war und dann die Farmer teilweise unter 50% oder 40% nur hatten.
Okay, okay.
Und genau, wir werden es dann später auch sehen. Wir haben jetzt dieses Jahr einen kleineren Screen mit reingenommen, also nicht 16 ab, sondern 15 ab Screen, also etwas eine kleinere Bohne, um halt einfach den Farmer überhaupt noch einen Anreiz zu geben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sonst, wenn man 40% hat, dann müssten wir als Händler auch wieder noch mehr bezahlen, damit der Preis am Ende auch wieder noch irgendwo in dem Rahmen bleibt. Haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine kleinere Screengröße dieses Jahr, weil dieses Jahr einfach ein besonderes Jahr war. Also es war für uns tatsächlich das schwierigste Jahr vom Kaffeesourcen in den letzten 6, 7 Jahren, wo wir Kaffee sourcen.
Okay, okay, ja gut, ihr habt da mittlerweile Erfahrung, klar, könntest du auch schon mal ein bisschen in Relation sehen. Vielleicht jetzt noch mal vielleicht zweitletzte Frage. Wir haben gerade angesprochen, dieses Jahr war extrem schwierig wegen Dürre. Du hattest vorhin angesprochen, es gab 2 Jahre wegen Frost. Wie sieht denn das jetzt oder wie siehst du die Zukunft da in der Richtung? Weil ich glaube, ja klar, Klimawandel, der ist da. Ich sag mal, der wird das Ganze nicht einfacher machen. Wie siehst du die Herausforderung da für die Kaffeefarmer in Brasilien? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die man da machen kann, um halt gewisse Dinge, also um einfach eine sichere Ernte zu haben. Gibt es da Dinge, die man umsetzen kann?
Ja, also es ist wirklich Klima. Ein Kaffee ist eine extrem sensible Pflanze, also braucht viel Niederschlag, braucht wirklich ein Fenster von nicht so niedrigen Temperaturen. Also Frost zum Beispiel ist der Killer. Also für alle tropische Pflanzen ist Frost der Killer. Darf auch nicht zu heiß sein, was auch wieder ein Stress ist für die Pflanze, dann produziert sie nicht richtig. Und man braucht halt auch zu richtigen Zeiten den Niederschlag. Also man braucht den Niederschlag im September, Oktober einsetzen, damit die Blühphase sich entwickelt. Man braucht dann aber idealerweise, wenn die Ernte ist, im Mai, Juni, Juli, weniger Regen, damit der Kaffee vernünftig trocknen kann. Also Klima, also Kaffee ist erstmal grundsätzlich eine extrem sensible Pflanze und braucht verschiedenste Voraussetzungen, um halt wirklich viel Früchte und gute Früchte auszubilden. Also das ist langfristig und mittelfristig gesehen wirklich die größte Herausforderung und das größte Problem, was halt einfach so Kaffee mitbringt, dass einfach Klima immer extremer wird und immer unberechenbarer wird. Also wie gesagt, wir haben 2-mal Frost gehabt, jetzt hatten wir eine Dürre nochmal gehabt und jetzt ist es auch so, dass, also das war dieses Jahr ja, dass die Ernte so schlecht war und jetzt hat dieses Jahr schon wieder der Regen so spät eingesetzt, dass nächstes Jahr auch wieder zu prognostizieren ist, dass Brasilien keine Hammerernte einfahren wird. Das merkt man, wie gesagt, am Weltmarktpreis, dass halt eben jetzt viele Leute gemerkt haben, okay, die Blüte, also ich habe viele Bilder gesehen von Farmern aus der Region, dass die Blüte so wunderschön war, aber mit Farmern gesprochen, dass halt einfach sich 30% oder 40% von diesen Blüten keine Früchte gebildet haben, weil einfach der Baum so gestresst war, weil es so lange so heiß war und dann entwickeln die nicht aus vielen Blüten einfach eine Frucht und das hat einfach wieder 30-40% weniger Cut schon prognostiziert fürs nächste Jahr. Okay. Und das hat einfach der Weltmarktpreis dann halt auch, wie gesagt, letzte Woche 12% gestiegen, 13-14% gestiegen. Der Weltmarktpreis auch so hoch bleiben wird noch im nächsten Jahr. Und Wege daraus, also wirklich schwierig. Viele Leute machen Bewässerungsanlagen, also das ist halt für Farmer erstmal eine irreste Investition, für Kleinbauern sowieso schwierig zu stemmen, umzusetzen auch. Andererseits, klar, es kann jetzt nicht von diesen 14.000 Farmern in Brasilien macht 30% des Weltmarktes, jeder anfangen zu bewässern, sonst hat man irgendwann kein Wasser mehr zum Trinken. Ja. Auch, ne? Das ist auch schwierig, also es ist irre schwierig umzusetzen, sowas. Und das andere Thema ist halt klar, es ist halt alles konventionelles Farming in Brasilien. Also konventionell heißt da wirklich keine Bio-Kaffeeanbaumöglichkeiten, Schattenbäume, die wir damals gepflanzt hatten bei uns auf der Farm, halt eben, um halt einfach auf natürliche Weise dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, einfach um halt einfach die Bodenbeschaffenheit zu verbessern, um die Wasseraufnahmefähigkeit von dem Boden zu verbessern, um halt auch durch Schattenbäume zum Beispiel Temperaturen auszugleichen, sei es jetzt extrem kalt oder extrem heiß einfach. Aber das sind halt einfach solche Systeme, die erst im Kleinen, wir können dann später gleich nochmal drüber sprechen, wir setzen sie ja im Kleinen ja auch um bei uns auf der Farm, aber im Großen ist es wirklich schwierig umzusetzen einfach auch. Von daher, als ob es eine Lösung wird wahrscheinlich sein, dass es irgendwann hoffentlich auch mal resistentere Varietäten gibt, wo viel daran gearbeitet wird, dass da einfach Sachen reinkommen, die resistenter sind gegen Hitze, resistenter sind gegen Dürren einfach. Andere Kreuzungen mit anderen Spezien zum Beispiel, ne, weil Arabica einfach extrem anfällig ist, auch was das angeht. Und hoffentlich kommt da auch von der Seite einfach was in Zukunft an. Muss ja auch kommen, weil wir wollen ja auch nicht, dass Kaffee irgendwann wieder ein Luxusgut wird, was sich nur wenige leisten können, wenn es so weitergeht, dass einfach, wenn man Prognosen sieht, dass Brasilien vielleicht in 30 Jahren, und 30 Jahren ist für uns nicht so viel Zeit eigentlich, in 30 Jahren 50% weniger Kaffee produzieren soll, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wo das halt hingeht, wenn bis dahin normalerweise der Konsum jedes Jahr 2% steigen würde, so im Schnitt, ne?
Okay, ja, nee, hört sich echt auch krass an, tatsächlich, aber du hattest jetzt gerade nochmal angesprochen, ihr habt ein Projekt auf eurer Farm, wo ihr wirklich versucht oder wo ihr quasi Kaffee nach biologischer Anbauform anbaut. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen zu dem Projekt was erzählen, weil wir fanden es vorhin schon sehr spannend, als du uns da schon angeteasert hast, aber vielleicht da noch vielleicht ein, zwei Worte, wie das abläuft und was du dir dabei auch erhoffst.
Genau, also unser Ansatz 2016 war wirklich Bio-Kaffee mit dem Agroforst-System anzubauen, weil eben auch dieses Thema Klimawandel damals schon, logischerweise ist ja nicht erst seit jetzt, wo die Ernten so schlecht sind, präsent, sondern auch damals schon ein Thema war. Und für mich persönlich ist so ein Weg halt eben zu gehen, Bio-Kaffee, also weniger Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und Roundup zum Beispiel, sondern halt eben die Bodenbeschaffenheit zu verbessern durch Bio-Qualitäten. Plus halt eben durch ein Agroforst-System. Agroforst heißt halt, also man pflanzt Schattenbäume dazwischen. Das ist keine Monokultur. Es sind teilweise auch Bäume, die halt einfach Leguminosen, die halt einfach den Bodenbeschaffenheit verbessern, die natürliche Düngemittel aussenden für, nicht in Konkurrenz stehen zum Kaffee, sondern natürliche Düngemittel aussenden für den Kaffee. Und da haben wir jetzt nach diesen zweimal Verlusten durch den Frost wieder ein Projekt gestartet, 2020, zusammen mit 4 deutschen Röstereien, die das Ganze finanziell unterstützen. Das heißt, die sind teils Geldgeber für diese Plantage, für diese 4 Hektar. Und das unterstützt auch ein Agronom, der halt eben dort für uns halt eben dieses ganze dieses Wissen halt einfach hat, welche Bäume pflanzt man. Man muss die Bäume auch pflegen, man muss die Bäume beschneiden, man muss halt den Schattenhaushalt regeln. Es darf nicht zu viel Schatten sein, sonst produziert der Kaffee wieder nicht. Es muss halt einfach ausgeglichen sein. Und da haben wir halt eben erstmal finanzielle Unterstützung. Wir haben 2 Pächter vor Ort, die halt eben diese Plantage betreuen, dieses bewirtschaften. Und wir haben halt eben die Röster dahinter, die das Ganze dann halt einfach auch dann die Abnahme von dem Kaffee gewährleisten. Und das ist für uns, ist für mich zum Beispiel jetzt einfach ein Weg, einfach was anderes zu machen. Und was grundsätzlich, man hat in Brasilien, ich sag, ein Drittel des Weltmarktes von Kaffee wird aus Brasilien, geht aus Brasilien raus.
Ja.
Das heißt, irre ist das Volumen, aber man muss sich vorstellen, dass von diesem ganzen Volumen nur 3% eigentlich biozertifizierter Kaffee ist. Und das ist eigentlich gar nichts
im Wahnsinn, Prinzip.
Und das ist eigentlich traurig auch für die Herangehensweise in so ein Land. Und halt auch, gut, es gibt auch wenig Unterstützung, muss man fairerweise sagen, für die Bauern vor Ort. Auf der anderen Seite haben die Bauern halt einfach so dieses Denken, dass es nicht funktioniert, dass es keinen Ertrag bringt, dass es auch keine Abnehmer dafür gibt oder es ja einfach, klar, man muss den Farmer auch verstehen, die Farmer sind einfache Leute, ne? Die wollen natürlich auch arbeiten mit den einfachsten Mitteln und haben normalerweise keinen direkten Zugang zum Markt, so wie wir jetzt zum Beispiel haben und wie wir jetzt den Farmer auch wieder weitergeben können. Das heißt, die schauen, dass sie halt einfach ihre Kosten decken und davon leben können. Und wenn man natürlich ein System hat, wie Bio-Kaffee oder Agroforst-System, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, dass dann auch so risikobehaftet ist, also insbesondere auch die Abnahme dahinter, die ja stehen muss. Sonst macht es ja keinen Sinn für einen Farmer, diesen Aufwand zu betreiben. Der Aufwand ist mehr da. Mhm. Man muss von Hand das Unkraut erstmal beseitigen. Man hat keine Unkrautvernichtungsmittel, die man einsetzen kann. Ja? Und deshalb viel mehr Aufwand. Und genau, aber wir gehen den Weg jetzt zusammen mit den Röstereien und wir sind davon überzeugt. Und wir hoffen auch, dass einfach dann durch diese, also so wie es damals war, 2017, 2018, dass wir das erste Mal Kaffee fermentiert hatten und das erste Mal ja auch den Leuten gezeigt haben, dass man durch andere Wege auch mehr Geld erzielen kann. Auch eben wieder genau jetzt durch dieses System, das ist ein Pilotprojekt mit diesen 4 Hektar, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt dieses Pilotprojekt vor Ort und wir zeigen den Leuten, dass es einfach andere Anbausysteme gibt, andere Methoden gibt, einfach die nachhaltiger sind und wir haben auch dahinter einfach Leute vor Ort in Deutschland, die einfach auch diese Abnahme garantieren dann, dass man einfach dann halt die Leute einfach so ein, ja, so eine Initiative geben und so eine Initialzündung geben, einfach darauf einzugehen und einfach auch den Weg mit uns gemeinsam gehen zu wollen, ja.
Okay, ja. Ey, voll cool für die ganzen Insights. Ich finde es auch, also wie gesagt, wir kriegen so oft auch die Frage und jetzt können wir tatsächlich den Podcast auch mal empfehlen, ja. Und sagen, komm, hört da doch mal rein, weil das ist echt nicht so easy und das Thema Bio, wir hatten es auch schon telefonisch mal besprochen gehabt, dass das natürlich gerade in Brasilien noch nicht so einfach ist und echt noch in den Kinderschuhen steckt und hoffentlich dann da auch was passiert natürlich in Zukunft. Aber das ist wegen gerade so Projekte braucht es dann natürlich auch, um so Vorreiter zu werden und dann, dass da auch noch mehrere noch nachziehen, natürlich, klar.
Ja, ich meine, es ist alles wichtig. Also es ist nicht nur die Arbeit vor Ort, wir machen wichtig und halt auch diese ganze Logistikthema von kleinen Produzenten, wie wir es machen halt. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wir hatten jetzt einen Container, den wir verschifft haben mit 16 Lots, wirklich Kleinbauern und teilweise wirklich kleine Sachen dabei. Ich meine, die Arbeit für brasilianischen Kaffee machen sich die wenigsten auch, muss man fairerweise sagen. Also die ganzen großen Importeure in Hamburg, die haben ja meistens ihre Blends oder diese großen Mischungen, die sie dann nach Deutschland bringen. Aber genauso wichtig ist es halt auch, die Arbeit, die ihr hier vor Ort macht, einfach diese Message, also diese Nachricht, diese Idee, diese Vision an eure Kunden rauszugeben. Warum ist es eigentlich so wichtig, wirklich fairen Kaffee oder direkt gehandelten Kaffee zu kaufen, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass der Farmer fair bezahlt wird, dass er halt nachhaltige Anbausysteme hat. Und einfach den Preis zu vermitteln, okay, warum ist unser Kaffee jetzt teurer, warum kostet unser Kaffee jetzt über 30 Euro, nicht wie 15 Euro im Angebot im Supermarkt oder sowas. Ne? Ja. Also das ist so wichtig auch, dass es halt einfach Röstereien gibt, kleine Röstereien gibt, so wie euch halt, die einfach diese Nachricht, diese Message einfach an Leute bringt und die dann halt einfach auch wieder Leute davon überzeugt, einfach mehr darüber nachzudenken, was kaufen wir eigentlich, weil wenn man auch sieht, viele sagen 30 Euro ist viel, aber wie viel kriegt man aus einem Kilo raus? Das sind 100 Tassen.
Ja, genau.
Ob das jetzt 35 Euro kostet oder 30 oder 25, so groß ist der Unterschied dann auch pro Tasse eigentlich auch nicht gerechnet. Ne? Also ja, müssen sich auch mal selber ein bisschen einen Schub geben einfach auch und einfach zu sagen, nee, mir ist es jetzt wert. Ich weiß, dass da was dahinter steht, was einfach fair ist und was einfach gut ist. Und ich bin jetzt da bereit dazu, einfach 5-10 Euro mehr zu zahlen fürs Kilo.
Ja. Nee, mega gut und da hilft uns natürlich sowas auch jetzt wirklich auch, sag ich mal, aus erster Hand solche Informationen auch zu bekommen, weil klar, wir kriegen sowas mit, wir reden auch miteinander, aber es ist immer besser sozusagen, wenn es jemand erzählt wie du, der auch wirklich, sag mal, tagtäglich damit konfrontiert ist und ja, ich kann mich nur bedanken oder wir können uns hier einfach nur bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast oder dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu uns zu kommen. Wir freuen uns jetzt extrem auf das Cupping der Kaffees. Ja, cool. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Timo, super, dass du da warst.
Cool, danke auch für alles. Ja.
Super, alles klar.
Super.
Tschüss.
Ciao.